Man merkt schon, dass da, dass die
Wortfindungsstörung, wolltest du sagen.
Ja, aber wirklich ganz schwer, ne? Ganz schwer, ganz schwere Wortfindungsstörung. Ich wollte sagen, ich bin der Bratzo von MML, ich habe schwere Wortfindungsstörung. Ich sitze ja auch nur hier, um hier zu sein.
Aber nicht, dass du nachher deine Worte aus dem Podcast von vorletzten Jahr, als wir über Ancelotti gesprochen haben, wieder benutzt und nur zwei, drei Worte
änderst. Du meinst Kovac and Paste? Man merkt, dass die Parodiemaschine, dass die schon leicht anläuft, wenn du schon bei mir nur so, dann weißt du schon, wer kommt. Ja? Das, so, es braucht noch nicht mal mehr ein Bitte, um zu wissen, wer kommt. Es ist nur noch so ein leichtes. Das ist immer das Geilste, das an meiner Freundin merkst du immer, die weiß genau, wer jetzt als nächstes kommt, die sieht nur an der Art, wie ich den Mund habe, weiß sie schon, ob jetzt Hoeneß kommt, Müntefering oder Semmelrogge. Das siehst du nur an der Stellung des Mundes, ja, wenn du schon so, dann weißt du schon, also wenn Hoeneß kommt, dann weißt du, dann geht's so, kommt so ein Kehlsack und bei Münte ist er schon, ja. So, also es ist, mit mir möchte man nicht zusammen sein, aber auch aus anderen Gründen.
Tja. Ja. Freunde der seichten Fußballunterhaltung.
Ja, wie bitte? Gestern habe ich mich mit Olli Kahn unterhalten, eine Stunde Talk, und er hat mich gefragt zu meiner Einschätzung und diversen Interna beim BVB. Das heißt, ich muss als Experte so überzeugend gewesen sein, dass selbst Olli Kahn am Ende mir auf den Leim gegangen ist und geglaubt hat, ich hätte Ahnung. Ja. Hat gut getan, wirklich gut getan.
Warst du versucht, ihm als Olli Kahn zu antworten, oder?
Und das wäre die. Ich habe allerdings im Beisein von Olli Kahn kurz Uli Hoeneß imitiert, aber nur um eine These zu stützen. Ansonsten habe ich es eine Stunde lang geschafft, ohne Parodie auszukommen. Sehr gut. Weil ich dachte, ihn jetzt in seinem Beisein so durchzupochern, das wollte ich dann auch nicht.
So, wir machen kurz Werbung. Es ist November.
Jetzt schon?
Ich weiß nicht, ob es den Menschen da draußen aufgefallen ist. Es ist November.
Ja.
Das ist allgemein der Monat, wo die Leute so langsam anfangen, wenn sie dich besuchen, vor der Tür zu stehen und die Hände zu reiben und zu sagen, huh, ist das kalt.
Ja.
So, und dieser Monat ist angebrochen und das ist für alle, die sich das ganze Jahr über geärgert haben, wie teuer eigentlich ihre Kfz-Versicherung ist.
Ja, das ist richtig.
Immer der Monat, wo man sagen kann, Mensch, bis zum 30. November kann ich ja meine alte Kfz-Versicherung kündigen und mich den Freunden von Hook24 anschließen. Die sind nämlich digital, einfach und günstiger.
Hook, der Häuptling hat gesprochen!
Es ist ganz ehrlich.
Ja, warte denn?
Nee, es ist.
Komm, ich helfe dir doch hier.
Also manchmal bin ich verwundert, dass die Leute immer noch gerne bei uns Werbung schalten. Weil irgendwie entweder beschimpfst du sie oder du machst zwischendrin einfach einen blöden Gag.
Ja, also und das ist jetzt was.
Aber offensichtlich ist das irgendwie für den Audience Flow, ne? Dass man sich auch wirklich dran erinnert.
Ich bin der
und
Comic
sagen kann,
Relief.
Sag mal, hier, wir haben doch Fußball MML gehört, die haben doch über Versicherungen gesprochen. Ja. Da war doch eine Versicherung, da hat der Mickey doch einen Witz gemacht. Die waren aber so günstig, dass wir dringend bis zum 30. November unsere Versicherung kündigen müssen.
Siehste, so.
So, und dann erinnert mich, ob deines Gags.
Ja.
Nee, Hook, genau. Ja. Hook, der Häuptling, hat gesprochen.
Ja.
Ach ja, klar, ich muss ja auf
das
Hook
ist das doch.
Auf hook24.de gehen. So. Dort wird mir alles nochmal erklärt, dort kann ich alles nochmal nachlesen. Und ich weiß, die sind so günstig, dass es noch nicht mal einen Gutscheincode gibt oder einen Rabatt oder sonst was.
So.
Weil der Rabatt ist quasi schon dauerhaft im Preis drin.
Es ist Hook so günstig.
Wenn später jemand mal beim Durchhören dieser Folge fragt, wo ich die ersten 4 Minuten war, ich habe noch Kicker Meets The Zone gehört, weil da war ein bisschen Qualität, ne?
Ja, sehr gut. Hook24.de, bitte schauen Sie jetzt nach und wechseln Sie Ihre Autoversicherung.
Genau, machen Sie es nicht wie Joachim Löw, sondern wechseln Sie zur richtigen Zeit.
Und am Ende, nachdem wir das alles geklärt hat, dass es digital einfach und günstiger ist, sich eben bei Hook24 das Auto versichern zu lassen und man es noch bis zum 30. November wechseln kann, haben wir natürlich noch einen Punkt, den wir hier tatsächlich mit erwähnen müssen. Wir verlosen nämlich gemeinsam mit Hook24 und da wird Mickey auch wieder wach an dieser Stelle. 10 handsignierte Bücher und zur Apokalypse gibt es Filterkaffee.
Ja.
Die besten Werke von Micky Beisenherz.
Das ist richtig.
Das Ganze unter hook24.de/mml. Dort findet ihr die Teilnahmebedingungen und wisst eben auch, dass das Ganze bis zum 27.11. hier funktioniert. Dann ist Teilnahmeschluss. Und wenn ihr Lust habt, wie gesagt, eines der handsignierten Bücher von Micky Beisenherz zu gewinnen, dann geht auf hook24.de/mml.
Ja, fantastisch.
So, Musik bitte. Hier ist Fußball MML, der, also ich möchte mal sagen, die Leuchte unter den Podcasts.
Hallo, hallo. Ich möchte, dass ihr mich künftig nur noch als eure Leuchtigkeit anredet.
Herzlichen Glückwunsch, die Leuchte des Nordens. Hier ist Micky Beisenherz.
Vielen Dank, ich freue mich, Dankeschön. Ich grüße Sie ganz herzlich.
Wenn mal Not am Mann ist, dann macht er hier mit. Mike Nöcker, das zweite M bei MML.
Es gibt übrigens schon, es gibt Menschen, die fangen Lukas Vogelsang schon an zu hassen. Und zwar nicht etwa, weil er alles weiß, sondern weil er immer so böse zu mir ist.
Ja, ja, zu Recht.
Ja,
ja, das ja,
mögen die wissen aber auch nicht, dass ich dir backstage dann immer sehr ausgiebige Fußmassagen verpasse zur Wiedergutmachung. Und du hast, und das wissen die Leute, die dich kennen, du hast sehr große Füße.
Das ist richtig. Boah.
Letztes Mal hat er mich ja, glaube ich, als Schwester Ewald beschimpft. Ich könnte mich revanchieren. Er ist quasi unser Zettel-Ewald. Der Zettel-Ewald von Fußball-MML.
Das stimmt. Der ist der Zettel-Ewald von... Mike Nöcker hat übrigens so große Füße, seine großen bunten Schuhe. Aubameyang wollte letztens da einsteigen und damit wegfahren.
Ja. Ja. Also ja,
so ist das.
Ich schreibe ja gerade die Doppelbiografie der Altintop-Brüder. Halil, hallo, Hamid ist alles gesagt.
Oh, Alter, ich werd verrückt, ey. Meine Fresse. Hier ist der Mann, der als Mann auch geschminkt sehr gut aussieht. Lukas Vogelsang.
Ich habe auch wirklich diesmal unfassbar viele
Really,
Zettel
Witze
hier.
Darüber? Echt jetzt hier? Echt jetzt?
Darf man nicht, ne?
Naja, du glaubst nicht, wie viele Instagram-Messages ich gekriegt habe, dazu doch auch mal was zu sagen. Ja, zu dem Barbara Schöneberger Schminke-Gate, wo du sagst, ja, sicher, ich habe auch nichts anderes zu tun. Wahnsinn. Guck
mal, da lobe ich mir doch mich.
Ja,
ich habe davon, hab davon gar nichts mitbekommen.
Ja, ja, das ist auch eher so ein Jugendthema.
Ich habe dafür einen Witz auf Twitter. Wollt ihr mal hören Sie jetzt? Nee, mach du mal, der geklaute Witz auf Twitter.
Hören Sie jetzt, der geklaute Witz auf Twitter. Presented by Mike Nöcker.
Womit fahren die Bayern-Spieler ab sofort zum Spiel?
Mit dem Flixbus.
Ja!
Also mit Flixbus.
Ja. Mit Flixbus. So.
Das war der geklaute Witz auf Twitter von Mike Nöcker.
Aber dann sag jetzt was. Und jetzt pass auf. Und jetzt machen wir mit
Thomas
der gleichen.
Thomas Popper übrigens
jetzt
hat ihn.
Natürlich Thomas Popper hat aber auch dieses Kovac und Paste als Fundstück der Woche gepostet, was ich eine Sensation fand. Da haben wir gerade schon probiert, drüber zu sprechen.
Wie, als Fundstück der Woche? Das war doch von mir.
Ja, gut, aber wir wissen doch.
Gut, da sind auch andere Autos.
Wir wissen ja seit der Diskussion mit dem Postillon, dass man nicht genau weiß, woher die Gags tatsächlich kommen. Letzte Woche.
Meine Frau ruft gerade an, mitten im Podcast. Guck mal, da ist Micky.
Hallo!
Ich wollte dir das Auto zeigen, was ich möchte.
Ah, können wir.
Nee, komm, sag mal, welches Auto? Ah, guck mal, ein Jaguar. So, schau mal her. Würde ich nicht machen, das sind Engländer, die werden schon kaputt ausgeliefert. Ja. Leider, tolles Auto, aber Engländer, don't do it, glaub's mir.
Du kannst mich ja mal beraten, aber es gibt leider nicht so viele.
Mein Range Rover ist gerade im Kosovo.
Ich wüsste auf jeden Fall eine günstige Autoversicherung dafür, aber das klären wir
nachher.
Stimmt. Bis später.
So, können wir jetzt mal über Fußball reden?
Ich muss das schon sagen. Ich habe es ja versucht. Ich habe wirklich viele Zettel. Ich habe wirklich viele Zettel beschrieben. Aber ich wollte nur sagen, kannst du mit der gleichen Stimme machen? Jetzt kommt der Originalwitz von Mike Nöcker und dann macht Mike seinen sensationellen Uli Hoeneß-Gag.
Hast du einen im Petto? Okay, pass auf, dann machen wir noch. Und dann fangen wir wirklich an, über Fußball zu reden. Meine Damen und Herren, Sie hören jetzt der Originalgag von Mike Nöcker.
Also, wenn das bei Bayern so weitergeht, ne? Mhm. Gebe ich dem Hoeneß nicht mal mehr 2 Wochen.
Das war der Original-Gag Mike Necker. Der war doch gar nicht schlecht.
Fand den ziemlich gut. Ich habe gestern im Vorgespräch lange gelacht.
Ja, war wirklich gut. Ach, Moment mal. Ihr führt Vorgespräche? Wo bin ich denn dann da?
Kommt jetzt mal rein hier. Ja. Los, ja. Also.
Fangen wir mal anders an. Wir haben ja vor einer Woche...
Was war denn groß? Also der SC Freiburg. Wie hat der denn diese Woche gespielt?
Es ist wirklich dermaßen eine Schweinerei. Dann nehmen wir vor einer Woche auf, dann kommt der Pokal. Ja, und das ist schon ein Sensationsspieltag gewesen mit all den verrückten Elfmeterschießen und vor allen Dingen diesem völlig unglaubwürdigen Drehbuch in Berlin. Und dann dachte ich, ach, da kann man ja dann am Dienstag noch ein bisschen drüber sprechen, was so im Pokal passiert ist. Ja, und dann kommt dieser Bundesligaspieltag. Am Ende ist Kovac entlassen. Übrigens, die schönste Geschichte, sie haben ja so lange gewartet mit der Verkündigung seines Rücktritts und seines Rausschmisses, dass keine der Printmedien noch irgendwie reagieren konnte. Ja. Also es war wunderbar. Ich bin zum Kiosk gegangen morgens. Die Süddeutsche, die Berlin-Ausgabe hatte es nicht. Der Kicker hatte es nicht. Und ich glaube, Westfälische Zeitung, Westfälische Allgemeine, die hatte es auch nicht. Also sie haben das mit Absicht.
Rundschau,
das
war sozusagen die Westfälische Rundschau.
Es war sozusagen die letztgültige Verlängerung der auf die Fresse Pressekonferenz, zu sagen, pass mal auf. Printmedien. Online könnt ihr ja machen, was ihr wollt. Aber wir warten jetzt so lange. Wir wiegen euch den ganzen Sonntag in Sicherheit. Und da könnt vom Doppelpass noch mehr Reporter vor der Sebener Straße stehen. Ihr könnt den Live-Ticker anschalten. Alles könnt ihr machen. Aber bis 21 Uhr wird es so aussehen, als wenn Kovac auch noch am Montag der Trainer ist. Und dann war überall Andruck. Und dann haben sie gesagt, haben sie gesagt, so, jetzt ist Kovac hier doch nicht mehr Trainer. Macht was damit. Viel Spaß. Da war aber schon alles ausgeliefert.
Das würde übrigens tatsächlich wirklich ganz gut zur Denke von Uli Hoeneß passen, das so zu machen, weil in der Welt von Uli Hoeneß hat Print ja nun wirklich die Vormachtstellung. Und dann dachte er wahrscheinlich wirklich auf die Art, wenn wir das erst um 21.20 Uhr verkünden, dann kann die Presse, dann haben wir 24 Stunden Ruhe. So, ich glaube wirklich, dass das in der Denke von Uli Hoeneß so funktioniert hat, weil er einfach dachte, wirklich? Dann...
Möglicherweise.
Ja, aber der Witz ist, es funktioniert
wobei man
ja
daran sieht, man sieht daran, wie alt das Medium Zeitung ist, ne?
Total.
Also das waren, glaube ich, 20.58 Uhr oder irgendwie sowas. Da wurde es, glaube ich, von den Bayern bestätigt, 20 Minuten vorher von Bild gemeldet, dass dann schon Zeitungen ausgeliefert werden, wo drinsteht, dass Kovac bleibt.
Ja. Ja, ist schon perfide, muss man sagen.
Ja, aber sogar ein Online-Medium konnte nicht mehr nachziehen. Zeit Online hatte einen Kommentar drin, dass Kovac zwar die Kabine verloren hat, aber auf Bewährung spielt. Das war noch so um 19 Uhr. Und die haben dann tatsächlich erst, als die Belegschaft Montag wieder im Büro war, haben sie dann auch noch nachgezogen mit einem Kommentar zu Kovac. Also es ist auf jeden Fall ein perfide gewählter Zeitpunkt gewesen.
Und die FAZ wollte es eigentlich auch schon bringen. Die waren allerdings mit der ganzen Belegschaft so beschäftigt, Gauland zu sagen, dass er jetzt nach Hause gehen muss und dass er das alles auch selber da wegmachen muss, dass sie gar nicht dazu gekommen sind, sich aufs Kerngeschäft zu konzentrieren.
Ich glaube anders. Ich glaube tatsächlich, also wenn jemand außer mir noch den Doppelpass gesehen hat, ich glaube, dass Michael Horeni von Dieter Hoeneß noch immer in Geiselhaft gehalten wird. Ich glaube, der hat den gar nicht nach Hause gehen lassen.
Wieso war ich habe leider den Doppelpass verpasst, bis auf die paar Sekunden, die ich genutzt habe.
Es war der beste Doppelpass, es war tatsächlich der bestbesetzte Doppelpass, also auch von, es war tatsächlich ein richtiger Experten-Talk.
Besetzung war super, das habe ich gesehen, ja.
Steffen Freund, Michael Horeni, dann unser Holtkamp, Dieter Hoeneß und Marcel Reif. Und das ging gut zur Sache, aber auf jeden Fall glaube ich, dass Horeni nicht heil nach Hause gekommen ist. Es war so ein bisschen das Reschke-Vogelsang-Moment, weil Dieter Hoeneß war doch gegen alle in Rage, also hat das auf Tobi Holtkamp abgesehen. Da hat er Faktencheck bei jeder Bemerkung einmal durchlaufen lassen. Aber es war sehr interessant. Also deswegen glaube ich, dass die FAZ da mit
Dieter
One Man Down.
So sauer auf Tobi Holtkamp und Horeni wie ungefähr 1997 auf Rudi Brückner, als er ihn auf Alphonse Charmy angesprochen hat. Die Älteren werden sich erinnern. Ja, Dieter Hoeneß, ich weiß ja noch, Dieter Hoeneß, der hat ja noch, ich bin jetzt übrigens ohne Latte, für die nicht genau wissen, wer das sein soll. Ja, hat er noch mit dem Turban, hat er für mich noch getroffen. Ja, die Älteren werden sich erinnern, aber es spielt jetzt eigentlich auch keine Rolle.
Ganz kurz, weil wir schon so abgeschweift sind, ich habe gestern mir einen Ausschnitt aus dem ersten Doppelpass von 1995 mit Rainer Holzschuh, Rudi Brückner und Udo Lattek angeschaut. wenn sich jemand gefragt hat, wo Uli Stielicke sein Sakko her hatte, dann schaut euch die Folge an. Aus dem Fundus muss das sein. Es ist wirklich Weltklasse. So, und jetzt aber mal zurück zu den Bayern, weil es geht ja vor allen Dingen um die Umstände.
Es hat aber eine Viertelstunde gedauert.
Ja, aber jeder weiß ja, es ist ja auch schon alles besprochen worden, nur noch nicht von uns.
So, so.
Also, die Umstände sind ja wohl so, ich weiß nicht, wie ihr das jetzt verstanden habt, aber er hat ja wohl seinen Rücktritt angeboten und ist damit aber lediglich einer Entlassung zuvor gekommen, oder?
Ja gut, das ist ja ein klassisches Prozedere. Ne? Es ist so, da kam Kovac schon mal ins Büro von Uli. Nico, hier liegen zwei Dinge. Ja, das eine ist dein Rücktrittsgesuch. Ja, und hier, ja, es ist ein Revolver. Ja. Ich gehe jetzt aus dem Büro. Und wenn ich in 5 Minuten wiederkomme und nichts gehört habe, ja, dann wissen wir beide, was zu tun ist. Kovac! Ich sag so, also es ist eine Möglichkeit. Aber,
meinst du, so hat es sich abgespielt?
Ich denke ja. Na, ich finde es ja grundsätzlich vom FC Bayern erstmal gut, dass sie Kovac die Möglichkeit gegeben haben, von sich aus die Entscheidung öffentlich zu verkünden. Das kann man ja auch erstmal tatsächlich mal dem FC Bayern positiv anrechnen, dass sie ihm dass sie ihn durch die Vordertür haben gehen lassen. Das finde ich tatsächlich wirklich gut. Das war in Anbetracht der Umstände und auch des Ergebnisses vom Wochenende auch keine Selbstverständlichkeit. Also es gibt Vereine, nicht nur der FC Bayern, die hätten nach diesem Spiel, nach diesem Ergebnis den Trainer auch krachend entlassen. Das wäre durchaus möglich gewesen. Es gibt dann Begleiterscheinungen, die natürlich nicht besonders stilvoll sind. Das ist die Copy and paste Pressemitteilung.
Aber es ist ja nicht nur, ich habe es ja heute Morgen erst verstanden, es ist ja nicht nur Copy und Paste einer eigenen Aussage, es ist ja tatsächlich, das eine hat Rummenigge gesagt zu über Ancelotti oder nach der Ancelotti-Entlassung und das andere ist der Wortlaut von Salihamidzic. Also nicht nur, dass ihm Rummenigge bei den Pressekonferenzen reingrätscht, er kriegt auch noch den alten Wortlaut von Rummenigge auftragen in seiner ersten eigenen Entlassung. Was für eine Demütigung für alle.
Ja, ja, total. Also das war tatsächlich wirklich nicht besonders glücklich. Ansonsten, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, dann ist es natürlich, also auch so eine Aussage von Rummenigge, wir danken Niko Kovac für das Double, was dann wohl so ziemlich das Einzige war, wofür sie ihm gedankt haben. Man kann auch sagen, wir haben komplett stagniert. Vielen Dank, dass wir dank dir auch jegliche Form der Entwicklung verpasst haben. Das Mindestmaß wurde erfüllt. Ja, eine doch insgesamt eher unglückliche Episode.
Wobei man ja sagen muss, eigentlich hätte ja das 1:5, da hätten ja mindestens 3 Tore wegen Reklamierarm abgezogen werden müssen.
Ja, aber, irgendwann hatte selbst Neuer dafür nicht mehr die Kraft.
Aber wenn das schon nicht mehr hilft, also wenn der Reklamierarm von Manuel Neuer schon ins Leere geht, ja, dann haben die Bayern ja auch nicht mehr viel. Aber wollen wir mal ganz kurz sozusagen unsere persönliche Ursachenforschung betreiben? Wie es von dem Ausrutscher, wie ihn Mike damals genannt hatte, dem 7:2 in der Champions League in London, das ja, glaube ich, noch keine 6 Wochen her ist, wie es in kürzester Zeit zu diesem Super-GAU kommen konnte, mit den Spielen gegen Union, vorher Hoffenheim, dann in Bochum im Pokal und jetzt natürlich dem, großen Debakel in Frankfurt und man muss natürlich sagen, ausgerechnet Frankfurt, ne?
Ja, das passt da natürlich dann wirklich sehr gut zusammen. Da schließt sich dann der Kreis. Also es ist ja tatsächlich eine Entwicklung, die über, ja im Grunde genommen anders. Eigentlich war es mit Beginn der Einstellung von Niko Kovac, ging es dann auch schon los. Also wenn von Tag 1 an bei der Mannschaft klar ist, dieser Trainerkandidat ist nicht die erste Wahl und schon gar nicht die erste Wahl von beiden. Also wenn du jemand bist, der von dem alten Ehepaar Hoeneß und Rummenigge unter großen Zwistigkeiten installiert wurde, dann hast du schon mal bei der Mannschaft einen schweren Stand. Dann geht's ja schon mal los. Das ist schon mal Problem Nummer 1. Und dann gibt's ja die Begleiterscheinungen, die wir auch in der letzten Saison schon diskutiert haben. Also Robben und Ribéry, die so langsam aus dieser Saison begleitet werden, dann auch nicht mehr so zuverlässig sind. Der Kader Kader, dem es an Auffrischung fehlt. Wir dürfen nicht vergessen, die WM 2018 war da gerade vorbei. Interne Stinkstiefeligkeiten, offensichtlich ja auch rund um die Person Hummels, was man auch nicht vergessen darf. Also man hat sich von Hummels wohl auch nicht nur aus sportlichen Gründen getrennt. Und da kommen sehr viele Dinge zusammen, die natürlich zu Beginn der neuen Saison schon, du beginnst ja nicht bei Null. Das ist ja das, was wir bei Favre auch schon hatten. Du fängst ja nicht bei Null an, sondern da hat sich sehr, sehr vieles summiert, was dann in diesem Falle dann auch auf der menschlichen Ebene schon ein ganz schön volles Konto ist, was dann jetzt so in der Schlussphase von Kovacs Trainerschaft dann ganz schön angewachsen ist. Wir sagen nur Notnagel, Müller, der FC Liverpool, die Frankfurter Fans, die die Besten sind. Da ist dann schon eine ganze Menge zusammengekommen. Und am Ende ist es dann doch immer ein Zusammenspiel von Menschen. Und Menschen sind in der Regel dazu in der Lage, sich solche Dinge zu merken. Und ja.
So ein bisschen als ja, ich glaube irgendwie, man könnte auch sagen, Rauswurf provoziert, ne? Also es sind ja schon ein paar Sachen ja, da, wo du denkst, also sowas zu sagen, da...
Ja, also man kann sagen, dass Kovac menschlich gerade ist, ein unverbogener, gerader Charakter, aber vielleicht ist das, um eine solche Mannschaft und auch einen solchen Verein zu handeln, nicht die bestmögliche Charakter.
Also ich würde mal sagen, wenn man es taktisch und menschlich betrachtet, ist sozusagen, was ihm zur Last gelegt werden kann, ist Ehrlichkeit in Tateinheit mit Unterlassung.
Vielleicht, ich meine, du wirst ja tatsächlich gleich nochmal in der Lage sein, Lukas, wahrscheinlich das Ganze nochmal ein bisschen chronologisch auch einzuordnen. Aber wenn man sich irgendwie an den ein oder anderen Podcast bei uns erinnert, insbesondere in der Zeit, als Niko Kovac zu Bayern München geholt worden ist, erinnern wir uns ja auch eben an dieses Thema Notnagel. Also es gibt ja von uns eine Folge, wo erzählt wird, dass er, glaube ich, innerhalb von 24 Stunden intronisiert worden ist, weil es ja zum einen diesen Fight zwischen Hoeneß und Rummenigge zum Thema Tuchel gegeben hat, der einfach so lange gedauert hat, ja, dass Tuchel irgendwann in Paris unterschrieben hat. Und dann ja auch der Druck von außen so hoch wurde. Nun guck mal, ich glaube, damals hat Uli Hoeneß noch versucht zu sagen, sie geben sich sehr viel Zeit, weil sie einen Trainer haben wollen, der zum FC Bayern passt und so weiter und so fort.
Wollt ihr, dass Jupp Heynckes wiederkommt, liebe Fans? Sage ich an der Stelle.
Ich glaube tatsächlich, dass das auch mit stimmt. Die Jupp Heynckes-Zeit hat natürlich noch mit reingespielt.
Ja.
Und wahrscheinlich der harte Glauben daran, dass er doch noch ein Jahr dran hängt. Also in diesen unterschiedlichen Polen und diesen Gegensätzen wurde dann irgendwann...
Wie redest du über den Lewandowski?
Ja, der ist allerdings wirklich ein unterschiedlicher Pole, wenn man mal den Rest der Mannschaft vergleicht. Das ist übrigens die größte Unverschämtheit.
Das ist aber geil.
Die größte.
Das ist auf jeden Fall der unterschiedliche Pole. Ist auf jeden Fall, wenn es nicht ein Roman wird, ist es auf jeden Fall der Folgentitel.
Ja, das ist aber übrigens auch etwas, ne? Du kannst sofort weitermachen, aber das ist mir auch aufgefallen. Selbst im Frankfurt-Spiel hast du ja gemerkt, Lewandowski macht da ein unglaubliches Tor, wirklich. Und das war so sinnbildlich für das Verhältnis Lewandowski, Rest der Mannschaft. 10+1. Der macht selbst in diesem Spiel wirklich unglaubliche Dinge und du denkst, ja, du spürst förmlich, wie der denkt, ey, ich verschwende gerade meine besten Jahre an euch Idioten, ey.
Den haben die Dortmunder zu Recht für wie viel Millionen nochmal.
Ja, ganz genau.
Nein, aber du also was Mike ja, glaube ich, gerade sagen wollte, bevor wir ihn humoristisch unterbrochen haben, war ja dieses zwischen die Mühlsteine dieses Vereins geraten zu sein, vom Tag 1. Und erinnert euch, man vergisst so schnell, aber das Zitat war, ich bin Trainer bei Eintracht Frankfurt, Stand jetzt. Dann geht er auf eine kroatische Gartenparty, trifft da Salihamidzic, so geht, glaube ich, die Legende, und am nächsten Tag ist er Bayern-Trainer. Das ist jetzt arg zusammengerafft, aber so in etwa war es.
Vor allem,
so,
was macht denn Kovac auf einer, was macht denn Brazzo auf einer kroatischen Gartenparty?
Civapcici.
Nee, also, Alter, der ist doch Bosnier, ne? Was hat der denn da zu suchen?
Ja, aber du kannst ja jetzt auch nicht noch die fragilen politischen Strömungen auf dem Balkan nur anhand des FC Bayern auseinanderklammern.
Wir nehmen uns jetzt die halbe Stunde.
Ja, weil wir da voll die Experten
aber,
sind. Ja.
Aber es ist auf jeden Fall die Geschichte nochmal. Hoeneß dachte tatsächlich, Heynckes bleibt Bayern-Trainer, bis er 80 ist. Rummenigge wollte Tuchel, Tuchel war weg, am Ende wurde es Kovac. Einer, der, und das ist auch in einer alten Folge gefallen, nur zum FC Bayern passen würde, war unsere These, wenn er aus dem FC Bayern eine Art Atletico Madrid light macht. Nämlich, ja, indem er genau diese Art von Eintracht Frankfurt, schlag den Ball lang, Bruder, ja, diese Art von bissigen Zweikampf, kratzen, beißen bis zum Schluss mit einer fast schon paramilitärischen Defensive, ja, wenn er das auf die Bayern überträgt. Nur hat er im ersten Jahr nicht das Personal dafür gehabt und im zweiten Jahr nicht mehr den Rückhalt. Und dann hat er sich irgendwann auch zwischen all diesen Strömungen selbst irgendwie verloren. Also das war mein Gefühl, dass Kovac selbst irgendwann nicht mehr wusste, für welche Art von Fußball er eigentlich stehen will. Und das wusste dann auch keiner der Fans mehr, weswegen sie ihm in München auch, glaube ich, keine Träne hinterher weinen, weil es war ja nicht zu erkennen. Was ist denn der Kovac-Stil? Also eben dieses Atletico Madrid, jetzt hilf mir ganz kurz, wie der Trainer heißt, Simeone, danke. Simeone. Also ich hatte immer gehofft, dass Kovac so ein Simeone-Light wird, erstmal. Dass er sich darüber definiert, zu sagen, ist ein ganz klarer Fußball, ist keine Schönspielerei, ist vielleicht auch keine Pressingmaschine, aber wir spielen mit einer klaren Handschrift. Und das ist ja nie passiert. Und ich finde, dafür ist das Eintracht Frankfurt-Spiel vor allen Dingen im Vergleich zu Adi Hütter, ja, ist sinnbildlich für das, was Kovac als Trainer bei den Bayern am Ende gefehlt hat. Und also wenn wir die Zeit haben, würde ich das in 2 Minuten kurz mal erklären wollen, weil ich
wenn es mal 2 Minuten wären.
Also es gibt 2 Dinge. Also zum einen ist, und das haben wir ja auch schon ganz oft besprochen, ist natürlich der FC Bayern in erster Linie in den Jahren unter Hoeneß immer ein Spielerverein gewesen. Die Spieler waren immer größer als der Trainer und deswegen brauchte es, bis vielleicht auf die Guardiola-Jahre, immer jemanden, der das gut moderieren kann. Dieser Moderator ist er aber qua Autorität noch nicht, weil natürlich ein Lewandowski oder ein Müller sich sagen, was soll ich mir denn von dem, wir haben die Champions League gewonnen, ja, ich bin Weltmeister, was soll ich mir von einem Kovac erzählen lassen, der kommt von Frankfurt. Und der vergiftetste Satz, der ja da auch geblieben ist, war ja, als Rames gesagt hat,
ja,
wir sind hier nicht bei Eintracht Frankfurt. Und dann merkst du irgendwann, wenn der die Kabine verliert, ja, und die Hälfte sitzt wieder bei Mutti Hoeneß oben auf der Couch, dann hat so ein Trainer ganz schnell ein Problem. Und ich glaube, das ist ein großer Teil dessen, was passiert ist. Dass du in dem Spielerverein FC Bayern irgendwann die Spieler immer öffentlich mit angezählt hast, statt sich schützend vor sie zu stellen. Und das vergisst diese Kabine nicht, die dann natürlich personifiziert wird von einem Thomas Müller, der öffentlich ganz klar gemacht hat, was er von Niko Kovac hält.
Ja, und dann hast du natürlich noch Dynamiken, die es früher in der Form übrigens gar nicht gab. Dann hast du nämlich auch noch WhatsApp-Gruppen innerhalb der Mannschaft, wo dann lustige Bilder über den Trainer rumgehen. Und spätestens wenn das passiert, ist es ganz vorbei. So, das kommt ja auch, das sind die Dynamiken, die kennen wir ja gar nicht aus dem klassischen Fußball. Wir denken immer nur, dann sitzen die in der Kabine und gucken sich grinsend an, wenn der Trainer rausgegangen ist. Aber mittlerweile kursieren dann halt einfach auch lustige Bilder und Memes über den Trainer, während der noch in der Kabine. Ja, also es gibt alles.
Memes an mir!
So, Memes an mir, ja, bitte. So, ich bin sowieso großer Freund des Internets. Ihr könnt mich jetzt auch bei TikTok.
Ich habe
einen eigenen Kanal bei TikTok und bei Snapchat. Folgt mir.
Ja? Also, vielleicht hat Uli Hoeneß ja WhatsApp-Gruppen.
Oh Gott, Alter. Aber es ist wirklich so, ich habe von Leuten, die dem FC Bayern sehr nahestehen, gehört, dass Lewandowski eine Ansprache gehalten hat vor den Spielern und gesagt hat, pass auf, das ist der schlechteste Trainer, den wir bisher hatten in all der Zeit, aber wir werden einfach trotzdem Meister. Was mich so ein bisschen wieder an meine These von dem trotz Löw Weltmeister werden. Ja?
Ist ja wie Beckenbauer 74, als er im
hat
Alleingang.
Hat Lewandowski das wirklich gesagt?
Das ist zumindest das, was ich gehört habe. Ich habe gesagt, vom Hörensagen.
Ah. Ja. Ist ja wie Beckenbauer 74, als quasi Helmut Schön entmachtet wurde und Beckenbauer vor der Mannschaft so, jetzt mach ich mal die Aufstellung hier, sicherlich, hört, du stellst dich dahin und wenn ihr mir 3 Millionen gebt, dann sage ich euch, wie der Rest der Aufstellung geht. Das ist aber nur, also ganz, ich weiß nicht, ob es dann genauso lief, aber es ist eine Spekulation. Ja.
Wenn Sie nächste Woche sich fragen, wo die Micky Beisenherz-Imitation von Beckenbauer ist, seine Stimme wurde gekauft.
Oh. Ja, Sie können mich dann aber, genau, die wurde gekauft, Sie hören sie dann nächste Woche im Podcast von Pocher und Knob. Ne? Da wechsle ich hin, wir alle wissen, ich passe da sowieso viel besser hin, also auch vom Mindset her, wie man so schön sagt. Ja, ich muss mich eben nur schwarz anmalen, dann bin ich aber direkt auch schon dort. Ja.
Aber möglicherweise tut es dem Verein ja ganz gut. Also dieses gerade beschriebene, die Tür von Uli Hoeneß steht immer auf. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen.
Das war nicht in jedem Jahr von Uli Hoeneß so.
Gott, Gott, Gott. Wir haben in irgendeinem Podcast auch mal darüber gesprochen, dass es möglicherweise nicht gar nicht so gut ist, weil es natürlich auch immer gewisse Instabilitäten in die Mannschaft und in das Gefüge und in die Autorität des Trainers bringen. Ich glaube, da haben wir unter Ancelotti schon drüber gesprochen, dass irgendwie Ribéry und Robben irgendwie oder Ribéry vor allem ständig immer bei ihm gesessen hat und sich beklagt hat. Möglicherweise tut es dem Verein ganz gut. Ich habe ja neulich irgendwann mal gesagt, dass der Kader des FC Bayern so ein bisschen so ist, wie wenn man zu neureichen Leuten nach Hause kommt. Man weiß, es ist alles arschteuer, aber irgendwie nichts passt so richtig zusammen. Ja. Und das ist ja immer noch das, was bleibt und das, was auch an dieser Personalie, Trainerpersonalie Niko Kovac hängt, also dem Versuch, wir haben ja, ich glaube, du warst es, Lukas, hast ja gesagt, irgendwie, wenn die jetzt nach den vielen Jahren, wo sie sozusagen offensiv immer versucht haben, Titel zu gewinnen und sie nicht gewonnen haben, also jetzt international, jetzt mal eben auf Atletico Madrid machen und es eben mit einer Defensive zu versuchen und so weiter, dann ist ja eine Spielidee dahinter, die hat sich aber nicht durchgesetzt, weil es halt letztlich auch ehrlicherweise keine Spielidee gibt, außer individuelle Klasse.
Und man muss das ja auch ehrlicherweise betrachten, es passt ja auch nicht wirklich zum FC Bayern.
Nein.
Ich hatte ja, wie gesagt,
eine Spielidee.
Nein, die Spielidee. Ja, nach den letzten Jahren. Lustigerweise, ich mach's jetzt so ein bisschen wie Lukas Vogelsang nach der gestrigen Persönlichkeit. Mein Freund Oliver Kahn hat gestern gesagt, Ich dachte, das machen wir einfach mal so. Ja, ne, super, oder? Mein Freund Oliver Kahn hat auch gesagt, dass ja zum FC Bayern ja auch immer so ein bisschen das Spektakel, es gehört das Spektakel dazu. Ja, die Leute kommen, wollen das Spektakel sehen. Und er hat ja recht, das ist ja auch tatsächlich so. Ich war ja auch in München im Stadion 2-3 Mal.
Dann bist du ja nichts anderes als PSG. Also von der Denke her.
Ja, aber es ist schon ein bisschen so, wenn du als Fan zum FC Bayern gehst, dann ist das wirklich ein bisschen wie der Musical-Besuch. Du hast ein perfekt eingespieltes Ensemble, du kennst die Dramaturgie, du weißt, es wird ein 5-0 oder ein 5-1. Ja. Du hast die ganz tollen Solo-Einzelaktionen von diesen tollen Solisten, Lewandowski, der sich ja nun, wie wir ja gesehen haben, auch in Frankfurt tapfer gegen das allgemeine Versagen gestemmt hat. Und das gehört auch ein bisschen dazu. Deswegen kannst du mit dieser defensiven Spielidee eigentlich beim FC Bayern nichts werden, bei diesen tollen Einzelkönnern. Mhm. Das glaube ich, also ich finde, der Madrid-Spielstil passt halt eben auch zu Atletico und nicht zu Real Madrid. Das ist etwas für den Underdog, nicht für den Primus. Das ist auch einfach so. Jetzt habe ich glatt den Faden verloren. Ich wollte irgendwas Tolles sagen, ich habe es wieder vergessen. Ach so, was die Trainersuche beim FC Bayern angeht, und da wären wir ja sowieso langsam dazu gekommen. Ich glaube, es wird tatsächlich so sein, dass sie, wenn Flick sich einigermaßen schlägt, und zwar in erster Linie in der Champions League, dann werden die, glaube ich, mit ihm auch bis zum Ende der Saison diesen Weg gehen und sagen, weißt du was, fuck it, wir sind 7-mal Meister geworden. Wenn wir in der Champions League einigermaßen weit kommen, ohne uns jetzt zu blamieren, dann werden wir das mit Flick bis zum Ende der Saison durchgehen und dann holen wir uns halt eben Ten Hag. So, davon ist auszugehen, weil Ten Hag scheint mir der realistischste Kandidat zu sein. Er hat diesen berühmten Bayern-Stallgeruch, weil er 2 Jahre lang die U21 oder U23 trainiert hat.
Ja, genau, die zweite Mannschaft.
Er spricht auch Deutsch, wenn ich mich nicht irre. Das ist auch nicht ganz unvorteilhaft. Und er hat bei Ajax gezeigt, dass er auch mit vergleichsweise bescheidenen finanziellen Möglichkeiten sensationellen, spektakulären Fußball spielen kann.
Und vor allen Dingen ja auch, und auch das wird eben attestiert, Spieler besser machen kann.
Genau.
Das war auch lange Zeit immer
ein großes Problem. Und er hat eine erkennbare Spielidee und da spricht vieles für. Die anderen sagen, es könnte auch Allegri sein. Wer es aber zum Beispiel nicht werden wird, ist Mourinho, der natürlich jetzt langsam nervös wird, weil weder aus Dortmund noch aus München die Anrufe eingehen. Beziehungsweise, wenn man den Gerüchten glauben darf, dann hat er die Dorade bei Segmüller in Dortmund ja schon probiert. Und ich glaube,
aber nur eine echte Personalie für Uli Hoeneß jetzt zum Ende seiner Karriere. Also der große Paukenschlag wäre natürlich um Jupp Heynckes, der sich jetzt verschanzt irgendwo in Gladbach, auf seiner Finca, noch eins auszuwischen, holt er natürlich 30 Jahre nach dem aktuellen Sportstudio-Auftritt Christoph Daum und sagt, siehst du, Jupp, das hast du jetzt davon.
Ich mach's. Also ich kann nur sagen, ich bin dran. Ich hab Bock, ich würde es machen. Ja, ich kann vergessen. Ja, sag ich mal.
Dann ist es so wie bei Dallas damals, als Bobby Ewing unter zurückgekommen ist. Unter der Dusche.
Genau. Ja, jetzt bitte, liebes Lokalradio, jetzt Bad-Atmo einspielen, Pfeifen von Uli Hoeneß und ein Duschgeräusch im Hintergrund. Ja. Und Uli Hoeneß, der pfeifend ins Bad kommt, und zwar welche Melodie?
Da müssen wir den Relotius fragen. Ja.
Für die ganz Alten, die Hedrick, schön die Hedrick. Musik aus der Uwe Seeler Hedrick-Reklame. Ja. Und in dem Moment, jetzt kommt der Duschvorhang.
Ja, das gibt's aber überhaupt nicht. Mit mir hast du nicht gerechnet.
So, den Rest können Sie sich jetzt einfach denken. Ne? Das ist, ja, grüße ich meine alten Freunde vom Lokalradio. Ihr schneidet das jetzt bitte entsprechend zusammen und macht daraus eine 12-teilige Serie.
Ich wollte diese schöne Metapher des Musical-Ensembles nochmal aufgreifen und sagen, dass das Problem natürlich war, dass die jetzt anderthalb Jahre lang von Alexander Klavs trainiert wurden. Und wollte dann eigentlich eine ganz kurze taktische Analyse dieses Frankfurt-Spiels im Vergleich nämlich zur Eintracht, die man in dem Ganzen auch nicht vergessen darf, weil es hat auch noch ein Gegner 5 Tore geschossen. Und das würde ich gerne machen. Wollen wir da aber jetzt
aber
sozusagen
nur gegen 10 Leute.
Wollen wir da kurzen Cliffhanger einbauen, lieber Mike Nöcker? Und du machst, oder haben wir heute gar nicht?
Ich möchte nur kurz den Fans sagen, wir werden höchstwahrscheinlich auch noch über andere Dinge reden als den FC Bayern, gehe ich von aus, so zur Halbzeit des Podcasts. Nicht, dass die Leute nervös werden und sagen, okay, heute geht es ja wirklich nur um die Bayern. Ne? Nicht vergessen, wir reden natürlich heute auch über
Gladbach.
Freiburg,
ne? Pyro.
Übrigens, eins möchte ich noch sagen, ja, wenn jetzt hier der FC Bayern mit Musicals gleichgesetzt wird, die Höhle der Löwen, das könnt ihr vergessen, ja, das kommt nicht.
Verstehen Sie? Höhle der Löwen, 1860, Zwinker, Zwinker, hat gedauert, ne?
Hat ein bisschen gedauert.
Wahnsinn, Manni Schwabe hat direkt Schluck aufbekommen. So, Mike, haben wir denn einen zweiten Freund oder machen wir jetzt einfach weiter?
Nein, wir haben auf jeden Fall noch einen zweiten Freund und ich versuche gerade tatsächlich...
Genau. Was unterscheidet Fußball MML von Niko Kovac? Wir haben zwei Freunde.
So, und ich finde es jetzt leider nicht mehr, aber uns sind tatsächlich schon relativ viele Bewerbungen zugekommen, weil wir ja jetzt unsere Website von GoDaddy schick und schön gemacht haben oder machen lassen.
It's a work in progress. Wir machen noch schöner.
Noch schöner.
Machen wir noch. Kommt
alles.
Auf
jeden Fall noch schöner. Step by step. Also, wir haben ja im letzten Podcast dazu aufgerufen, habe ich eigentlich heute schon mal tatsächlich gesagt? Also, wir haben tatsächlich.
Ich sage leider wirklich auch unfassbar oft tatsächlich. Ich muss mir das wirklich abgewöhnen. Ja. Ich habe das letztens auch wieder gesehen, ich glaube, irgendwann im Kölner Treff oder so. Ab und zu gucke ich mir das aus professionellen Gründen nochmal an und merke, ich sage wirklich Wahnsinn. Ich sage tatsächlich oft. Tatsächlich.
Tatsächlich?
Ja.
So, also zurück zum Thema. Wir haben im letzten Podcast ja dazu aufgerufen, dass insbesondere kleinere und Amateurvereine in Deutschland sich doch bitte daran beteiligen sollen, dass wenn sie das Gefühl haben, so richtig schön ist unsere Website nicht, dann helfen wir zusammen mit GoDaddy, die ja ein sensationelles Baukastensystem haben, um einfach tatsächlich schon für einen kleinen Euro sich eine wunderschöne Website zusammenzubauen. Und wir haben jetzt lange überlegt, weil dann auch Anschriften gekommen sind und Zuschriften und uns bei Instagram geschrieben worden ist, so wie können wir das Ganze denn machen, wie können wir daran teilnehmen. Deswegen folgendermaßen, ihr geht auf fußballmml.de, das ist die Seite, die von GoDaddy tatsächlich neu gebaut worden ist, und dort könnt ihr euch ganz simpel bewerben mit eurem Verein, wenn ihr Fan seid von einem Verein, wo ihr das Gefühl habt, Mensch, die Website meines Heimatvereins, die könnte auch mal ein bisschen schicker werden. Die gibt es dann 12 Monate lang kostenfrei als Website von GoDaddy. Man wird sich darum kümmern, dass die ganzen Dinge, die da benötigt werden, um den Makeover von alt nach neuen hinzubekommen, um das eben zu realisieren. Und es gibt tatsächlich für eine Mannschaft auch noch einen komplett neuen Trikotsatz. Du lachst jetzt über tatsächlich, ne? Du lachst wirklich über jeden Scheiß. Ist dir das schon mal aufgefallen?
Ja, aber ich rauche auch extrem übrigens schlechtes Zeug vor jeder Folge.
Insbesondere übrigens, wenn Menschen Fehler machen. Du bist nämlich
Fehler, sondern du hast es angekündigt. Du stellst dich auf die Bühne mit einem T-Shirt, auf dem tatsächlich Mann steht. Und dann machst du auch noch deinen tatsächlich Gag. Und ich darf nicht drüber lachen. Das ist ja, als wenn ich zu Fips Asmussen gehe und nicht über den Zuhälterwitz lache.
Also die heutige Folge heißt auf jeden Fall tatsächlich Hiebe. Tatsächlich Hiebe. Ja.
Also für die Mannschaft komplett neuen Trikotsatz mit Trikot, Hose und Stutzen. Dazu eine neue Website. Das Ganze eben bei uns auf der Website fußballmml.de. Dort könnt ihr euch bewerben. Erzählt uns, was euer Verein ist. Schreibt einen Link auf die Website. Und unsere Freunde von GoDaddy kümmern sich darum, um alles schick und schön zu machen. Und dementsprechend dann idealerweise auch euren Verein auszusuchen. Ansonsten, wie gesagt, GoDaddy.de/MML, das ist die Seite, um herauszufinden, was es denn alles dort gibt. Von der Domain bis zum Baukasten, bis zu Templates, um eben das Internet und die Webseiten in Deutschland schöner zu machen.
Das ist ja toll.
Oder?
Und was die Fehler angeht, ja, ich habe mir nämlich auch aus professioneller Sicht nochmal die letzten Folgen angehört und ich habe den Wahnsinnsausspruch getätigt, Lewandowski, knackt er den Gerd-Müller-Trikot? Ja, wollte ich nur noch mal. Und da habe ich kurz geweint und dann doch sehr gelacht. Also, weißt du, so. Ist, ja. doch auch alles ein großer Spaß teilweise.
Lukas möchte uns sagen, auch selbst er
Nein.
ist nicht frei von Fehlern.
Ich warte nur darauf, dass Mike dann auch mal was sagt. Weil ich will nicht noch von seiner Frau gehasst werden. Die ruft er jetzt schon in der Sendung an, um zu gucken, ob alles okay ist. Nach zwei Minuten.
Wie so eine Eislaufmutter. Hier, lass mir meinen Mike in Ruhe. Ich ruf da jetzt mal an.
Die neue, nicht mehr Soccer-Mom, sondern Podcast-Mom. Das ist alles sehr, ist geil. Sehr dangerous.
Könnt ihr mal aufhören, bitte? Also
nee,
wirklich.
Komm. Ja, hat er recht. Nee, da bin ich jetzt ganz klar bei Lukas.
Ich möchte jetzt ganz kurz, weil wirklich, wir wurden auch online gebeten, nicht nur über die Bayern zu sprechen, sondern auch
Das hat ja super geklappt.
Aber auch über den Gegner Eintracht Frankfurt. Und es ist doch wirklich so, weil eben, da war ja auch dieser Ausspruch auf Twitter, die Eintracht gibt's, die Eintracht nimmt's, ja, oder hat gegeben, hat's genommen. Es stimmt ja. Und wenn du natürlich dann siehst, dass der Pokalsiegertrainer Niko Kovac nach anderthalb Jahren zu seinem Verein zurückkehrt, von dem er kam, mit all dem, was vorher passiert ist, die besten Fans der Liga etc. Und dann trifft er auf Adi Hütter, der, anders als Niko Kovac die Bayern, die Eintracht ja tatsächlich emanzipiert hat von dem Trainer davor, von Niko Kovac und dessen Fußball, und viel offensiver ausgerichtet hat, ja weg von diesem defensiven Kampffußball hin zu einer richtig erkennbaren Spielkultur. Und wer das Spiel gesehen hat, dafür steht für mich gar nicht so sehr das 1-0, was ja eher so ein Billardtor war von Kostic dann, aber dieses 2-0, wie sie die Bayern mit zwei Hackentricks auskombinieren, ja, und solche Tore fallen bei der Eintracht ja auch immer wieder. Ich war ja im Stadion vor 3 Wochen.
Das sah aber auch einfach toll aus, das muss man wirklich sagen. Das war so ein geil. Das war ja eigentlich der Fußball, den man sich in München von Niko Kovac versprochen hatte. So. Ja.
Und wir reden über modernen Fußball, der immer dann am besten greift, wenn er nämlich ein Trainerfußball ist. Und das siehst du bei der Eintracht daran, dass es ein Trainerfußball ist, dass das System stimmt und dass die Kabine stimmt, wenn es egal ist, ob da vorne Jovic, Aller oder Rebic spielen, ja, die drei, die Büffelherde, die weitergezogen ist, oder jetzt eben Paciencia und Dost und der Silva, wenn er ins Spiel kommt. Der wiederum ein perfektes Beispiel ist für die Ausrichtung und die Denkweise von Adi Hütter, der nämlich in der 80. Minute beim Stand von 4-1 Gelson Fernandes vom Platz genommen hat und nicht etwa in Dominik Kor einen defensiven Mittelfeldspieler gebracht hat, um zu sagen, hey, 4-1, wir sichern dieses Ergebnis jetzt, sondern er bringt in Silva noch einen Stürmer, der dann das 5-1 vorbereitet. Das heißt, beim Stande vom 4-1 zu sagen, ich wechsle offensiv, das ist ja eine ganz klare Handschrift des Trainers. Und damit kannst du dann eben auch wieder die Kabine hinter dich bringen, weil die sagen, hey, wir vertrauen dem. Was übrigens eine super Überleitung ist zu Marco Rose dann bei Gladbach. Aber das ist genau die Geschichte. Und ich finde, solche Momente hatte Kovac nie bei den Bayern. Dass man sagt, der hat den Verein, das ist klar zu erkennen. Der Eintracht Frankfurt mit dieser Fünferkette heraus, die spielen das, egal welcher Spieler auf dem Platz ist. Das spielen die seit Hütter da ist, seit anderthalb Jahren. So sind die durch Europa gerauscht bis ins Halbfinale und so sind sie im Moment die heimstärkste Mannschaft der Bundesliga. Und das ist klar zu erkennen, wie dieses System funktioniert. Das finde ich unglaublich stark bei der Eintracht.
Man muss das auch wirklich mal nochmal lobend anerkennen. Es ist genau das, was du sagst, nicht allein der Schwäche der Bayern geschuldet, dass das Ergebnis so gekommen ist, wie es kam. Also gegen diese Frankfurter haben auch ganz andere Mannschaften andere Mannschaften Probleme. Weil das ist einfach so guter Fußball und das sieht so flüssig und das ist so eine geile Offensive. Und das kann man gar nicht genug loben, wie sie es geschafft haben, diesen ja fast schon historischen Wegbruch von drei Top-Offensivleuten aufzufangen. Das haben in der Form wirklich nur wenige geschafft.
Und daran kann man mal sehen, wie gut der FC St. Pauli gegen Eintracht Frankfurt gespielt hat. Nämlich nur 1-2 verloren.
Jetzt geht die Scheiße wieder los.
Ja, man muss ja auch einmal irgendwie
Lieblingsvereine
mit reinbringen.
Wir haben Freddy Bobic auch so oft schon gelobt hier, aber jetzt, wenn man so eine Matchday-Gegenüberstellung, so wie bei so einem Kartenspiel, ja, wenn man jetzt sozusagen ein Stechen hätte zwischen Bobic und Salihamidzic, ja, also wie die beiden jeweils arbeiten in ihrem Verein. Also wenn du dir einfach die Aufstellung so sagst, ja Wahnsinn, dann gehen diese drei Stürmer und sie holen mit Dost genau den Mittelstürmer, den sie brauchen, als Allerersatz, der die Bälle da vorne festmachen kann. Mit Silva, einen spielstarken Spieler, der noch zeigen wird, was er kann. Ich habe den in der letzten Saison oft beim FC Sevilla gesehen. Unglaublich guter Spieler, ist ja vom AC Mailand jetzt ausgeliehen. Dann, und mit Paciencia, ich habe Bobic mal auf dem Flug nach Düsseldorf getroffen, das habe ich, glaube ich, erzählt. Und da hat er gesagt, er macht sich gar nicht so eine Sorgen, weil der, den sie aus Porto geholt haben, der hat noch gar nicht gezeigt, was er kann. Und wenn du dann sozusagen schon die zweite Reihe im Verein weißt, du weißt, okay, wir haben schon jemanden gescoutet, wir haben schon das nächste Juwel gefunden, der steht jetzt bei 6 Saisontouren, ja. Und er hat wirklich ein grandioses Spiel gemacht gegen die Bayern, der Paciencia. Und das ist diese Ruhe, die Eintracht auch ausstrahlt. Und dann können die eben in ihrem 3-5-2-System, was seit anderthalb Jahren das Gleiche ist, du weißt, auf den Außen sind da Costa und Kostic. Der Einzige, der es nicht wusste, ist übrigens Davies von den Bayern. Der wusste nämlich nicht, dass da Costa bei ihm auf der Seite spielt. Deswegen hat er ihn zweimal flanken lassen entscheiden. Aber das ist so eine klare Ausrichtung, wo dann auch egal ist, ob du zwei, drei Stürmer verlierst oder den zentralen Mittelfeldspieler, die werden einfach sehr, sehr gut ersetzt. Entweder aus den eigenen Reihen oder halt sehr gut gescoutet. Ne?
Davies ist doch der Jadon Sancho von Bayern.
Das ist absolut genau richtig.
Der Mann, den man übrigens, der Mann, und das ist auch tatsächlich das, was ich sagen wollte von der Taktik der Bayern her, einer von denen, und da gab es leider zu viele für Niko Kovac, und deswegen ist er da auch nicht allein schuldig, aber die spielen mussten, weil sie ja eingekauft wurden. Und das ist das Letzte, was ich jetzt noch zu Niko Kovac sage, ist im direkten Vergleich mit Adi Hütter schmierte er halt auch deshalb so ab, weil er in höchster Not, nachdem Hernandez und auch Süle sich verletzt hatten, dann aber ohne Not fast auf jeder Position experimentiert hat. Also, du spielst gegen Frankfurt und weißt, du spielst in Frankfurt und du musst auf jeden Fall eine funktionierende Mannschaft haben. Was macht er? Er stellt Kimmich auf die 6, Pavard auf rechts, Alaba als Innenverteidiger, damit Davies auf der Alaba-Position spielen kann. Dazu noch Thiago, der, und das hat Marcel Reif jetzt das ungefähr 12. Mal gesagt, einfach kein Sechser ist, ja. Und damit hast du dann, wenn du dazu noch Müller dir in die Aufstellung quatschen lässt, von Müller und Hoeneß, und Coutinho von Rummenigge, weil der sagt, das ist ja unser einziger Superstar. Dafür muss dann Gnabry aber auf links und Coman bleibt auf der Bank. Dann hast du bis auf Lewandowski und Neuer nur noch Spieler, die entweder auf der falschen Position oder im falschen Körper unterwegs sind.
Ja, Alaba als Innenverteidiger ist natürlich auch Quatsch, weil dann nimmt er natürlich jetzt auch Thomas Müller den künftigen Stammplatz weg. Ne? Was soll denn das?
Nein, aber es ist doch wirklich so, guck mal, wenn der Kimmich entscheiden kann, dass er im defensiven Mittelfeld spielt, anstatt dass er auf rechts für Stabilität sorgt, wenn dann Martinez stattdessen nicht spielt, wenn Müller auf rechts geht und dafür Coman auf der Bank bleiben muss und Coutinho spielt, egal ob er dauernd hinterher trabt, wie nach dem Ballverlust vor der roten Karte von Boateng. Ja, das kannst du dir eigentlich nicht leisten, dass jede Position bis auf den Mittelstürmer und den Torwart ein Experiment ist.
Ja, ist schwierig auf jeden Fall.
Trotzdem möchte ich noch eine, und dann sollten wir wirklich einen Deckel drauf machen, weil wir reden schon wieder viel zu lange über dieses Thema. Ich würde eine Sache tatsächlich gerne noch loswerden. Ich würde mal eine Schlagzeile gerne lesen in einer großen Zeitung mit großen, dicken Lettern, wo dann draufsteht: Herr Döpfner, bitte erlösen Sie Ihren Sportchef.
Also. Ja, die würden ja, aber die sind alle noch so beschäftigt mit Jatta.
Also, ne, also was zunächst erstmal für eine Anmaßung, als Journalist die Entlassung eines Angestellten eines anderen Unternehmens.
Das ist ein Klassiker. Zuvor, ne? Berti Vogts, unterschreiben Sie hier. Also das kennen wir ja, das ist ja schon seit 25
und
Jahren.
Und sich so dann aber gleichzeitig, und ich verweise nur mal gerade ganz kurz auf das Zitat von Uli Hoeneß, dass er das Gefühl hat, nachdem er am nächsten oder übernächsten Tag mit ihm, mit Niko Kovac telefoniert hat, dass er das Gefühl hat, dass ein unfassbarer Druck von ihm abgefallen ist. Nur den Druck im Hinterkopf. Herr Hoeneß, entlassen Sie Ihren Trainer, erlösen Sie Ihren Trainer. Und sich dann aber zu rühmen mit der zehnteiligen Robert-Enkel-Serie, ja, zum 10. Todestag, ja, von Robert Enkel. Ja. Das finde ich schon, also da muss man schon Chuzpe haben.
Ja, die Nerven muss man tatsächlich haben, ja. Aber das hat ja, Uli Hoeneß war ja irgendwie jetzt bei einer Podiums, ja, Diskussion war es ja nicht direkt zum Thema Robert Enkel.
Paderborn oder Handwerk?
Übrigens, ja, schöne Grüße, Clemens Tönnies, seine dreimonatige Afrika-Sperre ist vorbei.
Ist vorbei?
Ja, ja. Es ist übrigens, wie wir festgestellt haben, hat sich alles verändert.
Aber da atmet die Bild-Zeitung doch jetzt auf, weil sie jetzt endlich wieder intern aus Gelsenkirchener Kabine bekommen, oder?
Das ist absolut richtig. Auf,
also,
aber du,
Film,
ganz kurz,
es war die Film-Preview zur Sportclub-Story über Robert Enke in Hannover.
Genau.
Und NDR Sport vermeldet stolz, Film-Preview zur Sportclub-Story über Robert Enke in Hannover. Jetzt kommt's, wichtigste News. Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat sich zur Kovac-Trennung geäußert.
Ja, ja, das ist natürlich eine sehr unglückliche Verquickung zweier Dinge, die am Ende ja in irgendeiner Form, aber tatsächlich ja auch im Zusammenhang zu sehen
aber
sind.
Aber das funktioniert, also ganz kurz, ich meine, Sie haben ja auch Sebastian Vettel dazu gefragt, wahrscheinlich ist Frau Ludewig auch über einen roten Teppich beim Deutschen Filmball oder sonst
der
was gegangen.
Der Promi-Magler Marcel Remus ist, glaube ich, auch schon total besorgt. das ist richtig, ja, ja, und Hoeneß hat ja auf der Bühne gesessen, hat ja auch dann auch die Medien angeklagt, dass also alle ja irgendwie gemeinsam in Schockstarre verharrten und sich dann so ein Verhaltenskodex alle auferlegt haben, wir müssen da mal in Zukunft, und wenige Wochen später war es damit auch schon wieder vorbei. Wenn es natürlich darum geht, irgendwie andere Menschen würdevoll zu behandeln, dann kommt man sehr schnell dazu zu sagen, naja, da hat Uli Hoeneß natürlich gut reden. Im Kern hat er aber natürlich total recht und hat auch wieder mal das Internet angeklagt, weil es ja allen erlaubt, sich auf unflätigste Art und Weise und eher abschneidend und verletzend über andere zu äußern. Man lacht ein bisschen, weil es von Hoeneß kommt. Im Kern stimmt es aber natürlich total. Das ist, also da muss man einfach mal ganz klar sagen, da hat Uli Hoeneß total recht.
Aber hat Guido Maria Kretschmer schon bewertet, was Kovac bei seinem Abgang in München getragen hat?
Kovac sah immer super aus, ja, wenn er die Scheiße mit dem Pullover bei den Schultern, das muss aufhören. Dass der Hamburg kennt man es nur als den Kampenkringel von Sylt. Ja, ich weiß nicht, ob es in München der Bogenhausen-Boogie ist oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das, also das, die Scheiße muss aufhören, egal wo er hinwechselt, das kann so nicht bleiben.
Ansonsten sah er immer top aus.
So. Hochgeklappter Polo im Kragen,
das Zitat von Mike Nöcker kurz abgeändert, es war der Druck, der auf seinen Schultern lastet. Nein, Mike, es war nur ein Pullover.
So, Schnitt. Anderes Thema, jetzt endlich. Darf ich eine Sache, wir müssen auch nicht lange drüber reden, aber was mir am letzten Spieltag, am grandiosen letzten Spieltag aufgefallen ist, gab ja wirklich geile Spiele, unter anderem ja auch ein sehr beeindruckendes Spiel in Leipzig.
Ja, oh ja.
Timo Werner, drei Tore, drei Assists beim 8:0 und an den beiden Toren, an dem er nicht direkt, also nicht mit dem Assist oder dem Tor beteiligt war, hat er den vorletzten Pass gespielt.
Ach, wirklich?
Krass. Ich dachte, die hätte Manuel Neuer reklamiert.
Nee, aber da, das ist wirklich Wahnsinn.
Das ist übrigens derselbe Timo Werner, der vor kurzem noch eine massive Krise hatte. Ja. Ne? Man noch gesagt hat, naja, so
jetzt
richtig.
Jetzt hat er, also Leipzig ja sowieso, 14 Tore in 4 Tagen.
Das ist unfassbar.
10 davon mit direkter Beteiligung.
Und Werner hat irgendwie haben sie es im Sportstudio, glaube ich, gesagt, auch eine sagenhafte Zahl von Bundesliga-Toren bereits. Und das, obwohl er ja noch nicht allzu lange dabei ist. Der hat, glaube ich, schon irgendwie 75 Bundesliga-Tore oder so. Das ist eine extrem hohe Quote.
Werner ist ja jetzt der Einzige, der sozusagen, ich habe ja letzte Woche noch gesagt, wer kann Lewandowski gefährlich
genau
werden?
Genau. Ne? Ja.
Also Werner ist wahrscheinlich der Einzige. Witzigerweise aber wechseln sich die Schlagzeilen bei Werner seit Anfang der Saison. Habt ihr das irgendwie verfolgt? Am Anfang traf er doch in jedem Spiel, da hat er da irgendwie 5 Tore nach 3 Spielen oder so gehabt. Dann hieß es der Pistolero der Liga. Da hat er 3 Spiele nicht getroffen. Ladehemmungen bei Werner funktioniert ja nicht unter Nagelsmann. Er hat auch in der Nationalmannschaft nicht getroffen. Und das ist wirklich eine Geschichte, die gab's bei Bastos, die gab's bei Müller immer. Dieses wirklich komplett Schizophrene. Ja? Entweder es ist halt 0 Tore, oder 5 Tore und dann ist er entweder der beste Stürmer oder der schlechteste. Also gerade bei den Stürmern ist die Bewertung komplett abgekoppelt von der eigentlichen Leistung, weil sie weiterhin ja nur an den Toren gemessen werden. Aber er ist halt weder der 0-Tore-Werner, noch ist er jetzt der Überstürmer. Er ist halt einfach jemand, der Phasen und Schwankungen und Leistungsschwankungen unterliegt, ne?
Ja, wie eigentlich alle, ne? Also speziell in dieser exponierten Position kann das natürlich einfach mal vorkommen.
Jetzt möchte ich aber für die historisch, weil du hast dich selber reingeritten, Micky, du hast nämlich gesagt Alphonse Tchamy.
So häufig.
Weil pass auf, wer war denn der letzte Spieler in der Bundesliga, dem 3 Tore und 3 Vorlagen in einem Spiel geglückt sind?
Oh mein Gott. Warte mal, 3 Tore und 3 Vorlagen, wer der letzte?
Ich gebe einen Tipp, er hat bei dem Ex-Verein von Timo Werner gespielt.
Oh, warte mal. Du willst ja jetzt nicht sagen Mario Gomez.
Kommt aus einem Land, in dem auch Christoph Daum schon war.
Warte mal. In welchem
Christoph Daum?
Rumäne?
Ja.
Oder was?
Ja.
Ja, welcher Rumäne kann denn das sein? Florin Raducoiu oder was?
Viorel Ganea,
mein Gott.
Am 3. Februar 2001 beim 6:1 des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Kaiserslautern.
Krass, Viorel Ganea. Ich meine, dass ich auf Florin Raducoiu gekommen bin, da bin ich auch ein Stück weit stolz, aber Viorel Ganea, den hatte ich wirklich komplett vergessen.
Klingt ein bisschen, wenn man im veganen Bio-Supermarkt einkauft, wie so ein Gericht.
Nee, es klingt
so
wie die Kinder da heißen. Viorel, komm mal von die Knusperflocken weg.
Ja, der Viorel Garnier ist kein Senegalese, ja? Das haben wir ja heute gesehen. Ja?
Aber ich muss sagen, wir haben es jetzt irgendwie geschafft, seit Wochen so immer nur die Gladbacher anzukratzen.
Eine Sache ganz kurz, für Tommy Schmidt.
Ja.
Für mich soll's Marco Rose regnen. So, jetzt habe ich das erledigt.
Ist das die gesungene Einladung für Tommy Schmidt?
Es ist die gesungene Einladung für Tommy Schmidt. Tommy Schmidt, wenn du Lust hast, ja, wir brauchen hier noch Verstärkung, wir brauchen einen kompetenten Mann. Auch wir sind auf der Suche nach Kompetenz. Wir haben ein Vakuum. Was das,
also wir, haben ja, wir haben ja gesagt...
Ist das, aber ist das die Fortführung von Wolle Rose kaufen?
Natürlich. Ja. Aber man muss sagen, wir arbeiten, also liebe Grüße an Tommy Schmidt, wir arbeiten halt seit Wochen daran, aufgrund des Gladbacher Höhenflugs einen Gladbach-Experten in die Sendung zu bekommen. Der Obtenhöfe hat mehrfach abgesagt. Deswegen haben wir uns jetzt...
Mein Bruder ist seit Wochen bereits betrunken aufgrund der Saison.
Natürlich.
Er ist also nicht vernehmungsfähig.
Und man muss also, aber sagen, ich will auch Tommy
man
Schmidt.
Man muss mal so ja.
Ich will auch Tommy Schmidt deshalb in der Sendung haben, damit die Folge natürlich heißt TMML, die Profis im Spiel.
Schön. Ja, ist aber gut. Ja.
Man muss an dieser Stelle, wenn wir über, ganz kurz zumindest, über Borussia Mönchengladbach reden, muss man tatsächlich einmal Max Eberl gratulieren für den Mut, einen Trainer nicht zu verlängern.
Das stimmt, ja.
Der Borussia Mönchengladbach immerhin in die europäischen Ränge geführt hat. Und trotzdem aber zu sagen, wir wollen zwar nicht radikal, aber wir wollen den nächsten Schritt gehen im Grunde genommen.
Ungewöhnlich, tatsächlich ungewöhnlich. Trotz dieser doch wirklich guten Ergebnisse zu sagen, die Art und Weise, wie sie zustande gekommen sind, befriedigt uns nicht. Da ist mehr drin. Das erlebt man in der Form tatsächlich wirklich echt selten. Und das stimmt. Also da hat Mike völlig recht. Das ist eine... Weil dann geht es nämlich komplett. Das ist ja schon ein großes Risiko, dass du ja dann auch wirklich komplett auf deine Kappe nehmen musst. Weil wenn es schief geht, sagen natürlich alle, Eberl, du Trottel, bist du doof oder was? Guck mal, wo wir gelandet sind am Ende der letzten Saison und jetzt stehen wir irgendwie auf Platz 12. Ja. Also das erfordert wirklich Cojones, das muss man ganz klar sagen.
Auf jeden Fall.
Man sieht aber auch an einem Zitat von diesem Spieltag, was für ein guter Moderator er ist. Also auch auf dieser menschlichen Ebene, der Eberl, der nämlich gesagt hat, es ging bei dieser Entscheidung pro Rose und gegen Hacking nicht um besser oder schlechter, sondern es ging nur darum, mal etwas anderes zu versuchen, weil wir das Gefühl hatten, ein bisschen eingefahren zu sein in diesem klaren Gladbach-Stil mit der falschen neuen Stindl, Raphael. So, wir wussten, wir mussten mal was Neues probieren. Das hatten sie ja in der letzten Saison schon, in dem Hacking dann irgendwann auf den Dreiersturm mit Alessandro Player vorne umstellt und so. Aber sie haben so das Gefühl gehabt, wir müssen mal was anderes versuchen, um so aus dem eigenen Trott rauszukommen. Und das ist übrigens das, was man vielen Vereinen in der Bundesliga anlasten kann, immer nur dieses Business as usual zu machen, ohne mal über den eigenen Tellerrand zu gucken.
Absolut, absolut. Bisschen das, was eigentlich auch Fortuna Düsseldorf geplant hatte für diese Saison, interessanterweise, wo man dann, schöne Grüße, wo man sich im Grunde genommen die Kommunikation beim FC Bayern abgeguckt hat und gesagt hat, ist möglicherweise vielleicht nicht schlau gewesen, wie das verkündet werden sollte. Aber interessant ist im Übrigen, ich finde an... Also für mich sieht man es an einem Spieler tatsächlich, wie sich... Habe ich tatsächlich gesagt?
Du hast tatsächlich gesagt. Tatsächlich hast du tatsächlich gesagt.
Wie sich Borussia Mönchengladbach verändert hat. Und das ist witzigerweise an Oskar Wendt. Mhm. Also für mich.
Ja.
Der also gefühlt nicht wiederzuerkennen ist. Schon alleine dadurch, früher hatte er immer, es war immer ein toller Spieler, übrigens auch ein wirklich, wirklich toller Mensch. Früher hatte er immer so den ein oder anderen Aussetzer, das ein oder andere Spiel, wo er irgendwie nicht so performt hat. Gibt ja auch irgendwie, wer steht noch vorn, wenn es hinten brennt? Oskar Wendt. Also es gibt ja auch sozusagen den ironischen Song oder die ironische Begleitung auch der Fans. Und ich finde, dass der seit Wochen wirklich in bestechender Form ist und einfach von der linken Seite ein super wichtiger Impulsgeber im Spiel von Borussia Mönchengladbach ist und gefühlt tatsächlich unter dem neuen Trainer den nächsten Schritt gemacht
hat. Das erste Mal also jeweils ein Tor an zwei aufeinanderfolgenden Spieltagen für Gladbach und übrigens Fun Fact zu Oskar Wendt: in 14 von 15 Spielen, in denen er für Gladbach getroffen hat, hat Gladbach gewonnen. Nur einmal gab es ein Unentschieden. Also ist auch noch der Glücksbringer für Borussia Mönchengladbach, wenn er trifft.
Ja. Also es macht auf jeden Fall, muss man mal sagen, macht wirklich Spaß auch, den Gladbachern zuzugucken, weil es toller Fußball. Es ist auch... gibt ja so ein paar, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Embolo einfach super funktioniert und das ist für ihn irgendwie...
Ja, leider verletzt jetzt, ne?
Genau, wollte ich gerade sagen, gute Besserung, aber dass der Move und der Schritt zu Mönchengladbach zu gehen offensichtlich ein wichtiger karriereverändernder Move gewesen ist. Plötzlich funktioniert alles. Dann gibt es so Spieler wie Leimer, die gefühlt der verlängerte Arm von Rose sind, den er auch mitgenommen hat.
Also das ist sowieso der krasseste Typ, gegen den willst du eh nicht spielen. Genau. Der geht dir, glaube ich, unfassbar auf die Eier.
Ja.
Und der ist ja so giftig. Der hatte den Knöchel, hat er nicht einen Bänderriss und hat nach zwei Wochen wieder auf dem Platz gestanden.
Ja, der ist komplett
und ist den Leuten schon wieder auf den Geist gegangen. Der Typ muss komplett irre sein.
Ja.
Aber der ist doch Österreicher.
Also das ist gute
doch,
Irre.
Ist doch, der Leiner ist doch Österreicher. Der hat wahrscheinlich so sozusagen das Terminator-Gain von Arnold Schwarzenegger. Ja. Der hat auf jeden Fall, der setzt sie immer selbst wieder zusammen.
I need your glasses. I need your glasses. I need your boots and your chopper.
Es ist... Der Nightliner. Aber
Nightliner ist aber auch sehr schön.
Im Vorgespräch mit Mike Nöcker wurde ich ja darum gebeten, mir die Gladbacher noch mal ein bisschen genauer anzugucken.
Immer Vorgespräch, sag mal.
Ja, wir müssen das doch irgendwie. Wir müssen das doch irgendwie auffangen, dass du immer pfeifend mit deinen Marcel Reif Gedächtnisklamotten in die Box kommst. Und dann so, das mache ich jetzt einfach. Seid ihr gar nicht Oliver Polak?
Sag mal, Marcel Reif hatte im letzten Doppelpass Jeans und Sneakers an. Es ist ja kein Wunder, dass unsere Gesellschaft den Bach runtergeht. Was soll denn die Scheiße?
Aber dafür hing ihm auch der untere Teil des Halses über dieses T-Shirt.
Leute, wir waren bei Stefan Leiner. Ich
will nichts Negatives über Marcel Reif hören.
Es geht ja darum, Marco Rose zu holen, der tatsächlich das Tabellenführer, tatsächlich das Tabellenführer-Gen hat, nämlich der stand mit RB Salzburg, mit Red Bull Salzburg in 51 von 68 Spieltagen an der Tabellenspitze und jetzt ja auch schon wieder an 4 Spieltagen hintereinander. Ich mache das übrigens heute so ein bisschen wie 100% Meier, merkt ihr das? So, ich habe ja die ganzen Statistiken dabei. Aber 4-mal hintereinander Tabellenführer war Gladbach das letzte Mal 76, 77. Ja, die großen Fohlenzeiten. Und was ich total interessant fand, weil es der Marco-Rose-Fußball, der ja wirklich aus dieser RB-Schule kommt, diese Pressing-Maschine, dieser Stil, den sie selber beschreiben, als den Gegner nerven und den Ball jagen, ja, das siehst du auch an den Zahlen. Die haben pro Spiel, in den letzten 4 Spielen, haben sie 200 Sprints gezogen und sind über 120 Kilometer gelaufen. Das sind Zahlen, die hat kein anderes Bundesliga-Team. Und das ist dieser ganz klare Rose-Fußball, der mich extrem an diesen Heavy-Metal-Fußball der ersten Klopp-Jahre erinnert. Und der natürlich jetzt wunderbar funktioniert. Wir haben jetzt einen knappen Drittel der Saison gespielt. Der aber gleichzeitig Fluch und Segen sein kann. Weil er ist der absolute Segen. Und das kennt jeder, der mit dem BVB mitgelitten hat die letzten Jahre. Sie haben damals diesen Tempo-Fußball gespielt. Sie haben die Gegner genervt, gejagt. Genau dieselben Vokabeln, wie sie Rose jetzt benutzt, waren die Klopp-Vokabeln. Aber irgendwann stieg auch der Krankenstand. Irgendwann geht das an die Substanz des Kaders. Irgendwann können das die Spieler und gerade die Offensiven, die ja die ersten Verteidiger sind, nicht mehr mitgehen. Und das siehst du daran, dass Alessandro Player schon verletzt ist, dass Embolo jetzt wieder verletzt ist, dass auch ein Marcus Thuram, der im Moment der Schlüsselspieler in der Offensive ist, auch sagt, er merkt schon, dass das an die Kraft geht. Dann gewinnst du so ein Spiel in Leverkusen fast nur noch über den Kampf. Also, es ist eine herausragende Mannschaft in diesem System. Ich weiß nur nicht, ob sie das auch länger schaffen als 20, 25 Spieltage. Und ob sich das nicht, und das war auch etwas, was wir bei Borussia Dortmund immer gesagt haben, ob das sich nicht irgendwann rächt durch die vielen kleinen Muskelverletzungen. Also erinnert euch, da gab es wirklich Jahre bei Borussia Dortmund, da war plötzlich die halbe Offensive im Krankenstand, weil sie einfach diese Muskelverletzung, weil das diese Pressingmaschine unglaublich anstrengend ist für die Spieler. Und dann muss man sehen, und das wird, glaube ich, entscheiden, ob Marco Rose irgendwann dann auch einen Plan B hat. Also ob dieser Plan A, dieses Pressing-Monster dazu erschaffen, ob es dann auch neben diesem RB-Fußball noch einen zweiten Plan gibt, mit dieser Mannschaft darauf zu reagieren. Und da wiederum wäre dann aber das Leverkusen-Spiel ein gutes Beispiel, weil sie das ja wirklich als kämpferische Mannschaft über die Zeit gebracht haben. Also da haben sie ja wirklich dann verteidigt, als wären sie selber der Underdog im Pokal gewesen.
Übrigens, kleiner Side-Effekt, ne? Weil wenn man über Borussia Mönchengladbach redet, muss man auch über Jan Sommer reden. Und dann wiederum ist man übrigens, wenn wir uns ja in unserer Ter Stegen und Neuer-Debatte befinden, ist ja ganz interessant, dass ja die Schweiz tatsächlich mit Bürki, mit Sommer und mit Hitz irgendwie, also ich meine, selbst Hitz hat ja in den letzten 3 Spielen für Dortmund irgendwie sensationell gut gehalten. Ja. Also wo man immer denkt, krass, Deutschland, ne? Sei die Torwartnation, man schaue kurz mal in die Schweiz.
Ja, wow, wirklich. Ich sehe, du hörst unsere alten Folgen.
Also manchmal geht da mir wirklich auf den Sack.
Manchmal? Dauerhaft auf den Sack. Ne? Da hilft ja nichts.
Reden wir doch mal apropos asozial.
Der ist wie Arthur Spooner bei hier, Dingens, ja.
Mike und Mickey, Mike und Mickey. Arthur.
Apropos asozial, reden wir doch mal über die Fans von Hertha im Derby gegen Union.
Achso, waren es jetzt nur die Hertha-Fans?
Sie haben extra die Pause gemacht. Sie haben extra die Pause gemacht, um zu gucken, was da kommt. Was war denn da bitte los, Freunde?
Ja, eine Woche vor dem 9. November hat man mal gesehen, wie harmonisch das mit der Wiedervereinigung geklappt. Wenn Ost und West aufeinandertreffen, dann ist es auch einfach sehr, sehr nett. Ja,
auch leider wirklich sehr, sehr traurig. Und darf man das überhaupt sagen? Der Kultverein, der absolute Ultrakultverein Union Berlin, also der kultige Club aus Köpenick. Aha, Union, dieser Kultverein. Dass sie dann trotzdem diese sagenhaft dämlichen, schwulenfeindlichen Banner
Wahnsinn,
da hatten,
oder?
Wo du denkst, auch Leute, ehrlich, wirklich?
Ja.
Ich habe schon mal gesagt, also ich will wirklich sagen, also die nehmen sich nichts, ja. Also die Ostkurve von Hertha BSC, wenn sie dann Leute, also ich meine, wenn Sebastian Polter sagt, seine Familie auf der Haupttribüne wurde mehrfach fast von Raketen oder Pyro oder wie, ne, Pyro ist es ja, ja nicht, man muss ja jetzt ganz doll aufpassen aufs Vokabular, wurden mehrfach fast von Raketen getroffen. Dann siehst du ja, dass sich da die harten Assis aus der Ostkurve nichts geben mit den harten Assis in der Union-Kurve. Nur ich mag das nicht, dass Union eben immer als dieser alternative Club hingestellt wird. Ich war oft genug in diesem Stadion und ich habe da sowohl bei der An- als auch bei der Abfahrt genug Unsinn und Irrsinn gesehen, um zu sagen, ja, halt, Moment. Also die Tendenzen sind überall ähnlich und es ist, macht mich nur sehr, 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 sehr traurig, dass es zu diesem Derby kommt. Das erste Stadtderby seit den 70ern, als noch TB gegen Hertha gespielt hat. Und da guckt wirklich dann, Völker schaut auf diese Stadt. Und dann schauen die Fußballvölker auf diese Stadt und dann verkauft sich Berlin in dieser Art und Weise. Was für eine bodenlose Frechheit und Dummheit, das so kaputt zu machen, wenn dann Union und Hertha gerade auch so kurz vom 9. November aufeinandertreffen. Damit reißt du alles ein, was sich diese Vereine in den letzten Monaten probiert haben aufzubauen. Und alle Interviews, die vorher, ja, Berlin ist zwar blau-weiß für uns, aber wir können doch ganz gut miteinander und es ist doch genug Platz für zwei Vereine und so. Also Zingler hat gesagt, keine große Liebe, aber trotzdem geht es ja um ein um eine friedliche Koexistenz. Ey, und dann zünden die beidseitig das Stadion an und laufen auf den Rasen. Und du denkst so, ja, das Einzige, was diesem Derby gefehlt hat, wäre noch der Spielabbruch gewesen. Was für eine Peinlichkeit für die Hauptstadt. Ja,
aber so weit ist es schon gekommen, dass selbst Berlin sich jetzt schon als peinlich schlecht organisiert und chaotisch präsentiert. Ne?
wobei ich ehrlicherweise sagen muss, dass ich noch mehr, dass der Schock, den ich persönlich hatte, größer war, bei den homophoben Bannern im Blog von Union Berlin. Mhm. Das hat mich ehrlicherweise mehr geschockt, weil ich das auch gar nicht erwartet hätte da, als jetzt Pyro. Ich bin sowieso irgendwie jetzt nicht ich bin nicht der Erste, der schreit, die sogenannten Fans, die ewig Unverbesserlichen und so weiter und so fort, wenn da Pyro gezündet wird. Was natürlich gar nicht geht, was ich übrigens gar nicht wusste, ist, dass es quasi einen Ehrenkodex oder einen Verhaltenskodex unter den Fans beim Thema Pyro gibt. Und es gibt eine Regel: Pyro verlässt die Hand nicht.
Ja, genau. Ah, ja. Und es gibt aber übrigens auch ganz klar...
Kenne ich von Silvester.
aber in den Regeln der Ultras, und das ist ja auch etwas, die Hertha-Fans haben ja Devotionalien, also Fan-Utensilien der Unioner verbrannt. Und das kommt ja einer Schändung gleich. Das ist so, wir hatten irgendwann mal die Geschichte, weiß ich, war das mit Gladbach oder so, wo dann die Fahne verschwunden ist. Ja? Und dann hatten die anderen... Also es ist ja so ein bisschen so, als wenn du jemandem Pferdekopf irgendwie unter die Decke legst oder so. Also da wurden schon sämtliche Arschlochregister gezogen. Aber es kann doch auch nicht wahr sein. Ich habe nur ein großes Problem damit, weil das vermengt sich jetzt alles. Du hast homophobe Banner, du hast diesen Platzsturm von diesen maskierten Vollidioten, die ja nur aufgrund der besten Torwartleistung des Wochenendes von Ginkiewicz aufgehalten wurden. Aber zum Beispiel, ich war ja bei dem Spiel vorher gegen Dresden. Übrigens, schönes Zitat vom ehemaligen Sportchef vom Tagesspiegel, Robert Ide. Dresden, Union und Leipzig in 10 Tagen, endlich hat es auch Hertha in die Oberliga geschafft. Und das fand ich ganz schön, aber auch Dresden hatte ja 30.000 Fans dabei, ja, das größte Auswärtsaufgebot in der Geschichte des Pokals. Und natürlich haben die am Anfang den Block angezündet, ja, also ich habe ein 10-sekündiges Video, da denkst du, die ganze Kurve dort steht in Flammen. Und natürlich sind auch 2, 3 Raketen in Richtung Platz geflogen. Aber ansonsten war das, für das, was es hätte sein können, gegen Dresden ein extrem faires Spiel. Und auch von den Fans, da ist nicht viel passiert, bis zu dem Moment, wo dann nämlich mehrere Hundertschaften der Polizei aufgelaufen sind. Und ich verstehe das Sicherheitskonzept und dass man das machen muss. Aber das hat jeder, der auf der normalen Haupttribüne saß, als Provokation wahrgenommen. Für die Fans von Dresden, weil es lag nichts in der Luft. Also man kennt das ja, man ist im Stadion und merkt, das schwappt jetzt über. So, da kann jetzt was passieren. Und wenn dann aber die Hundertschaften ins Stadion laufen, dann ist das wie so eine Aufforderung zu etwas mehr. Und da finde ich immer das schwierig, mit welchem Maß da gemessen wird.
Aber das ist ja allgemein.
Ja. Also, ja. Aber wie viel Pyro ist zu viel Pyro? Also ist jetzt, brauchst du Hundertschaften im Stadion, nachdem 3 Raketen geflogen sind? Und wiederum musst du nicht bei Union Hertha wiederum, aber Hertha durchgreifen. Deswegen, ich will auch nicht der sein, der die Entscheidung treffen muss. Aber weil da wurde ihnen ja zur Last gelegt, nicht einzugreifen.
Ich rieche mich erst wieder über Pyro auf, wenn sich in der gleichen Welle der Echauffierung auch darüber aufgeregt wird, dass sexuelle Übergriffe beim Oktoberfest in München steigen. Das wird mit keiner Silbe erwähnt. Die Zahl der Vergewaltigungen steigen, die Zahl der sexuellen Belästigungen steigt. Das steht nirgendwo. Und schon gar nicht in Kommentaren, weder wird ein Brief von Franz Josef Wagner geschrieben, noch ein Kommentar, irgendwo steht da in der Bild oder sonst was. Es gibt keinen Grund, sich über Pyro aufzuregen. Es gibt nur einen Grund, sich über Idioten aufzuregen, die Raketen auf das Spielfeld mit wenigen Zentimetern. Die Dinger sind teilweise wenige Zentimeter von Co-Trainern, Spielern und sonst was.
Oder Familien auf der Tribüne auch.
So, und das wäre jetzt das Nächste gewesen. Und es gibt einen Grund, sich darüber aufzuregen, wenn Idioten einfach Raketen in Familienblöcke und sonstige Sachen schießen. Oder überhaupt, deswegen fand ich den Satz so interessant, Pyro verlässt die Hand nicht, als sozusagen Ehrenkodex von Ultra. Finde ich super. Und irgendwie, wenn man sich daran hält, bin ich total dabei und bin wirklich werde mich da auch nicht drüber aufregen und es sieht ja auch geil aus, muss man ja sagen.
Ich muss eine Sache sagen, weil Micky seit letzter Woche ja nach Knalke fahndet, ich möchte jetzt auch mal nach jemandem fahren und vielleicht ist es Knalke selbst, weil er ein Insider zu sein scheint. Ich möchte, dass einer sich mal meldet, ja, vielleicht auch überhaupt nicht unter Klarnamen und uns mal wirklich erklärt, wie die es schaffen, bei den Kontrollen, also der Einlass im Olympiastadion hat eine halbe Stunde länger gedauert als sonst. Ich musste meine Mütze absetzen, ich wurde mehrfach gefilzt, ja. Wie die es schaffen, bei den Kontrollen wirklich Pyro für ganze 120 Minuten ins Stadion zu bringen. Das muss ja andere Wege geben, als sie sich in ein Kondom verpackt einzuführen oder sie zu schlucken oder eng am Mann oder in den Fahnen zu tragen. So blöd ist doch keiner. Das heißt, es muss doch andere Verästelungen, Seilschaften, Wege geben, wie die Pyro schon vorher im Stadion ist. Und das müsste mir mal ein Insider erklären.
Und eine Ergänzung noch, und dann machen wir auch gleich den Deckel drauf auf diese Folge.
Eine gute Idee.
Also Raketen, kein Verständnis. Mm-mm. Vermummung und Platzsturm, kein Verständnis.
Auf keinen Fall.
Weil dann ist auch der Moment erreicht, wo das Individuum oder diese 10 vermummten Arschgeigen sich immer größer sehen als den Verein.
Ja.
Und das ist das Gegenteil von dem, was sie sonst immer predigen. Das ist das Zweite. Und den dritten Punkt habe ich jetzt, glaube ich.
Achso,
nein, aber ich meine, wirklich homophobe Beschimpfung. Ey, sind wir immer noch in den 80ern und 90ern? Muss wirklich ein Banner in Richtung Hertha-Fans geschaltet, beziehungsweise geschaltet ist auch
schöne
schön.
Grüße
hochgehalten
auch
werden.
An die Serie A.
Aber warum, ich verstehe aber nicht, aber warum stehen denn die Fans von Bayer Leverkusen nicht auf Busen? Das verstehe ich halt auch.
Also
nicht.
Es ist doch, genau. Und das sollte doch jetzt in Berlin endlich klar sein, dass ein Schwanz im Arsch kein Rückgrat macht. Also das ist übrigens das, was auf dem Banner stand. Also ich meine, was
unfassbar,
für unfassbare Arschgeigen.
Genau,
die verleiden es einem.
Aber das ist
die
genau das. Es reicht ein Tropfen Gülle, um einen ganzen Teich zu verseuchen. Das ist ja das Problem. Und wir reden hier von 5 Maskierten auf dem Platz. Und vielleicht 20, die Raketen dabei hatten. Und dann, es darf nicht passieren, dass der Rest in Sippenhaft genommen wird. Das darf nicht passieren, weil wir eigentlich auch, ich muss trotzdem sagen, obwohl da am Anfang die Tribüne gebrannt hat bei den Dresdnern, ich fand das ein selten gesehenes Fußballfest, das 30.000 Dresdner in Berlin waren. Und es ist ja im Vergleich dazu extrem friedlich abgelaufen. Das Union-Derby, das Union-Hertha-Derby ist eine ganz andere Geschichte, aber man muss es immer noch differenzieren, dass man sich auch nicht die Fan- und die Fußballkultur kaputt machen lässt.
Das ist richtig. So, jetzt zum Schluss. Ja, jetzt auch langsam mal Feierabend, wie lange wir heute gemacht haben. Ist ja Wahnsinn. Bayern, Dortmund.
Ach,
Tipp.
Scheiße.
Bayern gewinnt 5-0.
Aber nach allen Regeln des neue Besen kehren gut und der angeschlagene Boxer ist der gefährlichste, ist es natürlich der unpassendste Zeitpunkt, für Dortmund auf Bayern zu treffen.
Absolut. Aber ich glaube, man muss auch ganz klar sagen, egal ob Kovac da noch Trainer gewesen wäre, ob da Flick ist oder wer anders, gegen die Dortmunder können die Bayern-Spieler sich auch selbst motivieren. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, Favre schafft es auch vor diesem Spiel wieder den Dortmundern so viel Zaudern und Zögerlichkeit zu implantieren, dass sie komplett die Buchse voll haben. Wenn die Bayern zu Hause gegen die Dortmunder spielen, dann haben die genügend Nerven, um zu sagen, die hauen wir jetzt weg, da motivieren die sich selbst.
Und deswegen kann ich nur sagen, ja, wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Ja, der Müller kann das nicht. Schau in meine Augen und dann schau in mein Gesicht und dann reden wir wieder.
Und dann ist ja auch in 2 Wochen schon die Jahreshauptversammlung.
Ja.
Und dann geht es aber nochmal richtig rund.
Die ja in die Olympiahalle
verlegt. Das war es noch nicht.
Ja.
Was?
Die ja vom Basketball, von der Basketballhalle des FC Bayern in die Olympiahalle verlegt wurde, damit, glaube ich, 15.000 Menschen kommen können.
Oh Gott, genau. Das ist wahrscheinlich so wie Erdogan in der Köln Arena. So vom Style her, denke ich mal, wird es in etwa ablaufen.
Ja. Naja. So, Freunde, das war's. Ich wollte eigentlich noch mal in einer Sache noch mal Moralapostel spielen, aber das habt ihr mir ja schön abgeschnitten.
So, mach doch bitte, komm den Saal. So viel Zeit muss sein. Bei einer Fassverstunde 20 kannst du jetzt bitte auch noch Moral
abschneiden. Peter Hane von MML, jetzt kommt er.
Ich wollte sagen, dass der Vermummte auf dem Platz und der die Rakete in einen Familienblock führt, mitverantwortlich ist, dass die Stimmung gegen Fankultur und gegen Ultra so weit hoch, hochschraubt,
ja,
dass da am Ende so ein Schwachsinnsurteil dabei rauskommt, dass man für Pyro-Zünden im Stadion 9 Monate auf Bewährung bekommt. Das hängt alles miteinander zusammen.
Das ist
natürlich irgendwie das Exempel ist, das statuiert werden musste.
Wir leben in einer Zeit des Aktionismus und der Symbolik.
So.
Und das sind dann die Ausprägungen. Ja? Und die Rakete, ja? Die habe ich sowieso gefressen. Ja? In den Medien nur noch Rakete, Rakete. Ja? Das, so gut ist sie auch nicht. Ja? Das, junge Leute da und Extinction und Fridays for Future, die machen uns den ganzen Spaß kaputt. Ja? Ich wollte mir einen Trecker kaufen. Das kann ich auch nicht mehr, weil das ist ja alles wieder. Ja? Da möchte ich damit nichts mehr zu tun haben. Wiedersehen.
Es war mir eine Freude, Lukas. Oh, Lukas ist auch schon weg. Naja, dann mache ich heute mal alleine Schluss. Ich bin ganz alleine. Das war Fußball M und bis nächste Woche.